Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Teleblocher. Sie wissen, es ist morgen 19:30 Uhr. Freitag sind wir wieder da, am schönsten Platz der Welt, haben Sie gesagt, im Sommer, oder?
Ja, ich finde es, ja. Jetzt habe ich hier eine Sommerübung gesehen. Da sitze ich bis dunkel ist hier von außen. Es ist so wunderbar, also wirklich. Aber es ist überhaupt auf der Welt wunderbar, man muss nur beobachten.
Siehe, die Welt ist nicht verdammt, oder? Ist ja, ja Ihr Leitsatz eigentlich ja, von Albert Anker, ja?
Albert Anker sind und ich habe es übernommen. Siehe, die Erde ist nicht verdammt. Das stimmt, man muss nur schauen. Sonst wäre es ja schon lange verloren, wenn man sieht, was für mich das Menschen machen.
Aber ist der wirklich vom Anker? Ist ja gleich ein brillanter Satz und der ja. Er ist ja Maler gewesen.
Ja, Anker. Ja, nein. Und zwar... Es ist vorhanden ein Maßstab, wo er das wunderschön mit den gotischen Buchstaben reingeschrieben hat. Sieht, die Erde ist nicht verdammt. Und zwar stammt er aus seiner Mittelschulzeit. Also sehr früh. Eigentlich bevor er angefangen hat, sich voll auf die Malerei zu konzentrieren. Und ich habe immer gemeint, das stamme von der Bibel, weil so, das tönt so biblisch. Siehe, oder? Es gibt ja so eine Gesetze. In der Bibel. Aber er hat, gibt es also nicht in der Bibel. Aber wahrscheinlich ist die Botschaft aus dem Buch Hiob. Und der Hiob war ja in meinen Augen der ärmste Keim, der es gegeben hat. Also, der hat den gelitten. Immer noch mal.
Da wissen Sie mehr, was hat er gemacht?
Ja, der Wüste war. Und also, der ist wirklich vor dem Untergang gestanden in jeder Beziehung. Und, aber, er hat nie gezweifelt, dass eben die Welt nicht verloren ist.
Also, siehe, die Welt ist nicht verdammt. Machen wir eine kleine Tour d'Horizon, gehen wir ein bisschen um die Welt herum. Fangen wir das erste Mal einen halben Kilometer, nicht einmal 300 Meter von Ihnen weg an, Ihrem Nachbar. Also, neben Ihnen, der zweitberühmteste oder der berühmteste Schweizer, Roger Federer, wohnt ja da oder hat ein Grundstück gerade in der Nähe. Ja. Hat in Wimbledon gewonnen. Haben Sie das zur Kenntnis genommen?
Ja, das habe ich zur Kenntnis genommen. Ja, so Sachen nehme ich auch, als, wenn ich vom Sport nichts verstanden zur Kenntnis. Macht einen Eindruck, so einen. Er ist ja, ich finde ihn auch, ohne dass ich ihn persönlich kenne.
Haben Sie nie gesehen hier in Herliberg?
Nein, ich glaube auch nicht, dass er da war.
Aber das Grundstück hat er,
ja,
oder?
Ja, der hat ja wahrscheinlich auch seine Vermögensverwalter, oder? Der muss ja Tennis spielen, der kann ja nicht ein Grundstück anschauen. Er hat da vorne eins, ich weiß nicht, ob er mal da zu wohnen kommt oder nicht. Er hat ja den offizielle Wohnsitz auf der anderen Seeseite gegenüber. Das ist natürlich viel interessanter in Wollerau.
Da wohnt er aber immer noch, glaube ich. Ja.
Ich bin nicht sicher, ja. Ob er jetzt den Wohnsitz auf die Lenzerheide verleiht hat oder nicht. Also hat er dort im Kanton Graubünden Lenzerheide. Und für seine Vermögenslage ist Lenzerheide kein schlechter Sitz. Die haben relativ gute Steuerbedingungen. Aber er weiß ja so nicht. Aber noch zum Federer, ich meine, das ist eine riesige Leistung, die er bringt. Und es ist ihm, bis jetzt habe ich das Gefühl, nie ein Geringstiegen. Also, ein einfacher Familienvater, der da bei der Sache bleibt. Das ist schön sympathisch. Er ist ein Basel-Landschäftler, also Basel-Städter, hat mir letztens gesagt, ja, wir haben den Federer. Da habe ich gesagt, nein, nicht ihr. Baselbieter Händler.
Ist ja immer so krass, der Unterschied.
Ja, der ist ja ganz krass, oder?
Bei Ihrer Zeitung haben Sie, glaube ich, die meisten Abonnenten auch im Baselland, oder?
Ja, nicht die meisten,
aber viel,
ist,
oder?
Es ist die Baselbieter die grösste Zeitung, ja. Aber es ist, sind zwei Kantone. Und da legen Baselbieter eben Wert drauf. Und, aber die Stadtbasler haben ja Schutter. Die sind ja gut im Fußball, oder?
Da ist, glaube ich, die Basler Zeitung auch noch Mitsponsor, habe ich irgendwann mal gelesen.
Ja, natürlich. Das ist also, gehört dazu in Basel, oder? Ja, das ist ihre ganz grosse Stolz. Aber die sind ja gut. Das ist fast ein bisschen langweilig. Die sind ja, glaube ich, immer Schweizer Meister.
Ich glaube, 8 Mal hintereinander.
Ja, gut.
Also die haben den Federer, Baselland und ja, Stadt hat einen Fußballer, ja. Jetzt gehen wir ein bisschen zur Politik. Wie gesagt, es ist ja noch schön, wenn man mal so eine Plauderrunde machen kann, wo man nicht irgendwie im Alltagsstress ist. Die Weltwoche von Roger Köppel hat einen interessanten, originellen Vorschlag gemacht. Sergio Ermotti als neuer Bundesrat. Ja. Ja. Ist der überhaupt realistisch?
Er hat auch gelacht, aber er ist mutig, die Idee. Ich habe das Gefühl, die brechen ein bisschen aus. Wenn man sagt, Tessiner sollte einen haben, das stimmt. Müssen wir doch einmal schauen, was hat es denn da für Tessiner in der Schweiz? Und dann kommt man da nur ganz eng. Das ist echt das. Der Cassis, der Fraktionspräsident ist von der FDP, ist ja auch etwas. Und ein Regierungsrat, Regierungsrätin, ehemalige Regierungsrätin. Und die Weltwoche hat gesagt, ja, schaut mal, was da für Tessiner gibt. Es gäbe aber vielleicht noch ganz andere. Und dann nimmt der Herr Motti, das ist ja ein Tessiner. Und ist ein tüchtiger Chef von der UBS, oder? Also da wäre doch mal etwas für die Freisinnigen mal. Man könnte auch mal eine Bank nehmen als Bundesrat. Ob der das will, weiss ich nicht. Nicht, ob sie überhaupt angefragt hat.
Aber warum ist niemand so richtig glücklich mit dem Herrn Cassis?
Ja, ich meine, ein Bundesrat ist am besten, wenn er so in der mittleren Lage von der Kritik steckt. Mhm. Oder? Allen, niemand richtig dagegen, niemand richtig dafür. Das ist eigentlich am besten.
Also man nimmt ja gar nicht richtig wahr.
So. Ja, ja, das ist auch gut. In der Schweiz ist ja das auch nicht so nötig. Die haben nicht so eine wichtige Funktion wie ein französischer Präsident, der da eine gewisse Macht hat. Oder wenn man jetzt sieht, da in Österreich, da geht ja lustig zu, oder? Da der Junge, der jetzt da die österreichische Volkspartei Präsident wird, sagt, ich mache den Nationalratswahlliste alleine da für das Parlament. Ich bestimme dann da, wie das ist. Und die anderen nicken noch. Das ging ja in der Schweiz nie, oder? Es hat eben, die Schweiz ist halt von unten aufgebaut. Das ist eben der Unterschied.
Aber da sind Sie ja ein bisschen die Ausnahme gewesen, 2003, oder? Also Sie sind ja vorne schon die dominierende Figur
in der Politik. Ja, also das haben wir auch schon behandelt. Meine Wahl war ja nichts Normales gewesen. Also, sagen immer, das Lager, das für mich gestimmt hat, für den Durchbruch, das gibt es drei Flügel. Einer hat gesagt, jetzt ist das die Partei, also so weit die stärkste Partei in der Schweiz, also die müssen jetzt zwei Sitze haben. Zweitens, die haben gesagt, also wenn die den Blocher vorschlägt, dann wir den wählen. Das ist jetzt hier ein Kandidat. Dann hat es einen zweiten Flügel gegeben. Das sind meine Gegner gewesen, die mich auch gewählt haben. Die haben gesagt, der Kaib muss man jetzt mal einbinden im Bundesrat. Dann kann er nicht mehr sagen, was er denkt, oder? Und dann hat es noch eine dritte Gruppe gegeben, die haben gesagt, also, wenn man den nicht wählt, dann ist der auch außerhalb, dann spielt er da die erste Gegend in der Partei und hat erst noch einen im Bundesrat. Und das ist natürlich keine gute Grundlage. Und nach 4 Jahren haben sie gemerkt, das spielt nicht, und dann haben sie gesagt, wieder, wir dürfen nicht mehr bestätigen. Mhm. Aber das ist nicht eine normale Wahl gsi, ist natürlich auch eine Zäsur gsi. Der SVP hat seitdem einen zweiten Sitz und der ist unbestritten. Von allen Parteien hat der SVP das grösste Anrecht auf einen zweiten Sitz, weil sie so viel grösser ist als die anderen.
Jetzt aber diese Wahl könnte ja auch eine Zäsur sein. Es ist auch ein gewisser Druck, dass man sagt, jetzt muss endlich mal ein Tessiner rein, oder?
Ja, natürlich. Das ist die
Landesvorsitzende. Ist auch Ihre Meinung?
Immer. Ja, wir haben ja das letzte Mal schon. Best wäre natürlich der Gobi gewesen. Also der Gobi, der ist als Regierungsort ein sehr guter Regierungsort. Da sagt man also, auch in Tessin seine Gegner. Und den haben wir vorgeschlagen, aber der hat es hier nicht wollen, oder? Das ist ja klar. Weil er Lega ist, hat sie nicht wollen. Und jetzt, Tessin hat ja auch besondere Probleme, gerade mit der ganzen Einwanderung. Und Italien und so weiter, und wird ja auch nicht gelöst zu Bern, weil sie halt eben eine Minderheit sind, und dass wir Minderheiten auch vertreten, das ist eigentlich klar. Interessant ist die Welschen, die haben jetzt Mühe, dass der Tessiner auch dass man auch muss Rücksicht nehmen für mich. Sie verlangen immer, dass man muss Rücksicht
nehmen. Die Toleranz bei den Welschen ist auch immer relativ klein, wenn es um sie selber geht.
Plötzlich sind das seine Keromans, oder? Das sind
Latiner oder irgendetwas. ja. Aber eben, Herr Motti, hat er überhaupt realistische Chancen, oder? Ist einfach ein guter
Weil da weiss ich nicht sicher. Also zuerst glaube ich auch nicht, dass er das will.
Aber so zu reden, oder?
Nein, das will nicht jeder. Also selbst dann, ich kann nicht, aber also im Parlament vielleicht schon, oder nimmt es. Will es auch nicht jeder im Parlament, aber ich glaube, wenn er dann gewählt ist, nimmt er es an. ist auch, auch recht, ist auch verpflichtig. Aber jetzt da als Chef in einem Unternehmen, da im Bundesrat, in die Verwaltung hier, da, also ich habe das erlebt, das ist dann also, da musst du dann also viel auf dich nehmen, da in der, wenn du in die Bürokratie kommst. Das ist eine so andere Welt. Gut, der ist in einem Grossbetrieb, da ist vielleicht auch noch ein bisschen viel Bürokratie. Ja.
Aber es ist ja gleich ein interessantes Phänomen in der Politik, wenn man es jetzt ein bisschen grösser anschaut. Es ist immer mehr der Trend, dass man auch sagt, eben Leute aus der Wirtschaft, früher haben wir es theoretisch gesagt, aber heute können sie es auch praktisch werden. Also wenn man jetzt schaut, der Trump ist natürlich ein Extrembeispiel. Macron ist ja eigentlich auch ein bisschen, gut, er ist vorhin Minister gewesen, aber ist ja eigentlich auch aus einem anderen Bereich gekommen. Politik wird irgendwie auch ein bisschen durchlässiger, oder?
Ja, es stimmt. Man merkt, also man kann auch von anderen gehen. Wobei, ich warne ein bisschen. Also die, die ganz so quer von außen kommen, noch nie in der Politik sind, da weiß ich nicht, ob das so gut ist. Es ist eine andere Welt. Man muss sich da innen gleich auch zurechtfinden.
Es ist auch ein Beruf, oder? Das sieht man auch
mit Trump, oder? Ich meine, vieles, was der Trump macht, das ist typisch so Unternehmer, oder? Was machen wir mal geschwind und so? Und wo es auch? Aber da sind dermassen viele Hindernisse, die er muss überwinden. Ob der die Geduld da ist, also man sieht es ja bei seiner Gesundheitsreform. Jetzt sagt man, wird da immer alles, was über den Trump geschrieben wird, muss ja immer so zwei teilen, weil das sind einfach alle gegen ihn, weil sie so verrückt sind, dass er gewählt worden ist gegen ihren Willen, da die Journalisten. Aber er hat den Willen gehabt, gesagt, also die Gesundheitsreform ist verfehlt. Die muss man ändern und das werde ich machen. Sagt er, so redet ein Unternehmer. Als er es machen wollte, hat er gemerkt, ich muss ja zuerst den Kongress überzeugen. Und ja, da habe ich ja die Mehrheit mit der Partei. Da hat er gemerkt, ja, die Partei ist nicht einfach so eine Viererkolonne, die kannst du befehlen, vorwärts marsch. Bei Macron ist es vielleicht anders. Der hat ja die Partei selber gemacht. Der kann vielleicht jetzt mindestens noch am Anfang sagen, dann machen wir, dann machen wir.
Ja, weil ihre Dankbarkeit
haben. Ja, da sind sie. Das ist so monarchisch, ist das. Aber in Amerika geht das gar nicht. Amerika ist viel, hat der Präsident viel weniger Macht, als man meint. Und das Vorgehen, wenn er vorgegangen ist, das ist eben ein bisschen einer, der keine Erfahrung hat. Wenn er Erfahrung hat in der Politik, sagt er, ja, muss ich zuerst überzeugen, muss ich vielleicht von unten anfangen, von hinten anfangen, muss einer, nein, nicht ich, sondern einen anderen und so weiter. Also, da braucht es ihn eben auch, oder?
Aber vielleicht, wenn man es weiterdenkt, ist der Trump gar nicht so unglücklich, dass er überall scheitert. Dann kann er ja gleich sagen, er hat es immer versucht. Also bei Obamacare, oder bei der Mauer, oder bei den Islamisten, die nicht einreisen dürfen.
Ja, oder mit der Mauer, das ist ja etwas Typisches. Er hätte es ja plakativ müssen darstellen und sagen, so, jetzt ist er mal fertig da, oder? Machen wir eine Mauer. Der hat doch auch gewusst, dass er die Mauer gar nicht anbringt ohne die anderen. Und die anderen sind doch dagegen. Aber das ist ein Symbol, um zu sagen, also die illegale Einwanderung muss jetzt gestoppt werden. Oder, also, wir sind ein eigener Staat, da muss man ja schauen. Das sind ja so Ausdrücke, die er bringt, oder? Und dann auch seine Art, mit Twitter zu führen. Ich weiß nicht, ob das geht. Es ist noch interessant, er hat natürlich etwas. Er kann natürlich die Presse austrippeln. Das ist natürlich schon auch ein Versuch, dass er sagt, ich tue direkt, wende ich mich jetzt an die Bevölkerung mit meinen Twitter und ich will nicht warten, bis ich etwas gesagt habe und bis die Presse so verdreht hat. Und er hat eine ganz starke, findliche Presse in dem Amerika, oder? Wo also nichts anderes macht, als sich auf ihn einschiessen. Also das ist noch interessant. Ich finde es gefährlich. Also ich würde das nicht machen, weil vieles ist natürlich unüberlegt. Wobei, die Twitter macht er nicht selber, das glaube ich auch nicht. Man müsste den ganzen Tag nicht hocken und überlegen, sondern der hat natürlich auch einen Stab, der das macht.
Wir haben jetzt vom Trump, gehen wir noch mal auf Europa zurück, einen anderen Präsident, der jetzt im Kreuzfeuer steht, der Erdogan in der Türkei. Ist auch noch interessant, dass jetzt der auch mit allen krachen hat, auch mit den Deutschen vor allem, oder?
Ja. Ja, ich meine, ich habe den Erdogan ja gut verfolgt mit der Türkei. Der hat also die Türkei am Anfang hat wirklich Türkei vorangebracht, auch wirtschaftlich, und ist viel offener und freiheitlicher geworden. Und wie halt leider oft, sobald da die Leute an der Macht sind, haben sie nicht genug, werden sie machtgierig und lassen nur noch eine Meinung zu, oder? Nur noch seine und werden brutal. Wobei, das ist natürlich die türkische Mentalität, die anders ist als unsere. Da muss man wissen, wenn man die Geschichte anschaut. Weiss man das.
Das ist eine blutigere Mentalität
als da. Ja. Die sind weniger empfindlich als wir in der Auseinandersetzung, oder? Aber dass er jetzt nur noch eine Meinung zulässt und da Journalisten einkachelt und auch den Putsch vor einem Jahr.
Eben, wo Sie ja gesagt haben, höchstwahrscheinlich ist es einfach ein bisschen
inszeniert. Ja, ich bin noch überzeugt.
Ja.
Es ist auch interessant, es ist jetzt plötzlich vorgekommen im Pressebericht, der Erdogan hätte gewusst, im Voraus sei er gewarnt worden, sagen Sie so. Dass das passiere. Es ist dann aber relativ schnell wieder verschwunden, die Mitteilung. Aber das heisst ja also, wenn er gewusst hätte davon, also er hat es laufen lassen und es nachher unterdrücken und benutzt das als Mittel, um alle seine Gegner auszuschalten. Mhm. Ich weiss ja nicht, wie das geht, dass man Tausende und Abertausende kann verhaften und wo sind eigentlich die? Haben die so grosse Gefängnisse? Oder wo sind die? Haben die Hausarrest? Und jetzt hat das natürlich mit Deutschland angelegt, weil er da...
Also mit dem Mächtigsten, oder?
Und einer, der relativ gut gestanden ist zu ihm, Türkei und Deutschland.
Auch wegen der Flüchtlingsgeschichte?
Ja, natürlich. Und auch sonst, Deutschland ist relativ... Und hat ja sehr viele Türken.
Ja, in Berlin ist, glaube ich...
Ja.
Größte Minderheit, wenn man so will.
Ja. Und das ist etwas, wo...
Ja, aber wer ist denn schlussendlich der Verlierer? Deutschland oder die Türkei?
Ja, was heisst da Gewinner oder Verlierer? Also wenn es um Freiheit vom Land geht, ist natürlich Deutschland sicher weit und demokratischer über die Türkei. Aber... Was in der Brutalität da ist, ist natürlich die Türkei relativ stark, muss man sehen. Und hat natürlich auch eine Stellung. Sie orientieren sich jetzt mehr gegen den Osten, was man immer wollte vermeiden, darum sind sie in der NATO, oder? Und es sind immer die ewigen Diskussionen
mit der EU natürlich, ja.
Und die EU sagt, wir müssen kommen, aber sie wollen es ja nicht recht, das machen wir ja auch. Da sind natürlich auch Spannungen. Und die Türkei hat natürlich ein gefährliches Gefand in der Hand. Sie droht im Westen. Sonst mache ich auf. Und zwar für die illegalen Einwanderer. Heute sagt man denen anderen Flüchtlinge, das sind ja nicht alle Flüchtlinge. Der kleinste Teil, sondern ich mache auf, dann werden wir überrennt. Oder? Also, heute wird droht mit offenen Grenzen zum illegalen Einwanderer aus Afrika und Ost und so. Ja, das schleusen wir jetzt auf Deutschland, oder? Dann müssen die Grenzen zumachen und dann wird es natürlich noch heikler, oder?
Wie glauben Sie jetzt? Also, EU-Türkei, das Thema ist beendet, oder?
Ja, beenden kann ich nicht sagen. Sie werden immer darüber reden, aber in der nächsten Zeit wird das nicht in Frage kommen, die Aufnahme, oder? Und man muss auch sehen, man hat gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, die meisten Türken in der Bundesrepublik Deutschland sagen für den Erdogan.
Eben, das ist auch noch Zündstoff, natürlich im eigenen Land innen, oder?
Oder? Also, ob es in der Schweiz auch so ist, weiß ich nicht. Also ich habe ja interessante Erlebnisse mit den Türken, die lange da sind. Letztens zufällig bin ich da eine Pizza essen mit meiner Frau da in Baden, in einem Restaurant, einfach auf einem Platz raus. Da ist ein türkischer Wirt, der ist an den Tisch gekommen, der hat da mit mir geredet. Also die sind natürlich nicht, die finden auch, es sei traurig, dass der Erdogan so nebendusen ist, oder? Ganz ein tüchtiger Wirt übrigens. Oder? Der ist seit 30 Jahren da, 10 Jahre als Kellner in der Stadt Zürich gewesen. Jetzt führt er ein Restaurant mit der Frau, mit der Tochter. Und zwar sehr gut, oder? Also, Das sind die tüchtigen Leute, die sind jetzt unterdessen eingebürgert. Und das war ein interessantes Gespräch gewesen. Auch über die Türkei, oder?
Also er ist aber Anhänger oder skeptischer Anhänger von Erdogan?
Ja, ja, er findet es tragisch, dass der Präsident von der Türkei jetzt so intolerant aufs Zeug losgeht und wieder eine Rückwärtsbewegung macht.
Ja? Haben denn eigentlich die Türken, die in der Schweiz wohnen, haben die Repressalien zu fürchten, wenn sie irgendwie sich laut äußern, oder?
Ja, das ist natürlich...
Ist auch noch heikel, oder? Mit,
ja, oder? Ja, ja. Da wird ja jeder, wenn du ein bisschen kritisch bist, bist ein Gülen-Anhänger. Ja. Und Gülen-Anhänger nehmen es ja ein, oder? Also bis jetzt ist ja noch nicht bekannt, dass sie in der Schweiz Leute verhaftet. Da wäre dann der nächste Schritt, dass sie sogar in andere Länder gehen. Das, und da sage ich immer, in Bern, passet auf von dem, dass da nicht Leute verfolgt werden über Grenzen weg. Und da ist natürlich schon eine Gefahr, oder?
Also, das war wieder einmal, und das war sehr interessant, Tour d'Horizon, ein bisschen, was in der Welt, in Europa und auch in Herrliberg passiert. Das war Dele Blocher. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und Sie wissen schon, unsere traditionelle 1. August-Sendung. Ich wünsche Ihnen bis dann eine gute Zeit und bis bald.